Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist ein Mann, der nach 25 Jahren Arbeit im Ausland jetzt wieder zurück in Deutschland ist. Als Korrespondent war er für die Süddeutsche Zeitung unter anderem in der Türkei, in Dänemark und in China. Und genau dorthin, nach China, wird er als Privatmann wohl nie wieder zurückkehren können, weil er ein Buch geschrieben hat über die moderne Diktatur und den digitalen Überwachungsstaat. Herzlich willkommen, Kai Strittmatter.
Vielen Dank, guten Morgen.
Was würde passieren, wenn Sie es versuchten, einzureisen nach China?
Ach, das weiß ich nicht. Es gibt ja auch nicht wirklich eine schwarze Liste, wo man nachschauen kann, ob man da drauf steht. Das ist alles ganz bewusst im Wagen, wie das so ist in einem Willkürstaat. Aber ja, angesichts der Tatsache, dass tatsächlich China sich extrem verändert hat in den letzten Jahren durch Xi Jinping und dass aus dieser Diktatur wieder tatsächlich ein totalitärer Staat geworden ist, habe ich es doch für das Sichere befunden, damals, als ich das Buch geschrieben habe, den Erscheinungstermin genau so zu planen, dass er eine Woche nach meiner Ausreise aus China war. Und ja, ich gehe einfach davon aus, dass ich nicht mehr reinkomme.
Das Buch, die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Komplexer Titel, ich glaube auch sehr wohl überlegt. 2018 ist das Buch erschienen, 2020 nochmal überarbeitet.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben, Sie haben dort gearbeitet, Sie haben dort gelebt und Sie kritisieren das Land. Wie zerrissen sind Sie?
Das war, ich muss das ehrlich gestehen, immer eine Hassliebe, während ich da war, all die Jahre. Und zwar nicht wegen des chinesischen Volkes und der chinesischen Kultur natürlich, die mich da überhaupt hingetrieben haben, weil es einfach so ein unglaubliches Universum an, Philosophie, Geschichte, Landschaften, die Menschen sind toll, das Essen ist sowieso das Beste der Welt. Aber dann hast du halt diese autoritäre Regierung, die dir wirklich jeden Tag irgendwie ein bisschen das Leben vergällt. Und gerade wenn du Journalist bist und eben es dein Job ist, auch solchen Geschichten nachzugehen, die eben aufspüren, was nicht alles stimmt in diesem Land. Und das ist sehr, sehr schwierig, oft das ein bisschen selber für sich selbst in die Balance zu kriegen, so dass am Ende, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann raus bin, also ich gehe davon aus, dass ich nicht mehr zurückkomme und ich habe auch meinen Frieden damit gemacht. Das ist auch okay. Also das sind zwar immer noch mit die besten Freunde, die ich in meinem Leben hatte, ja, Chinesen, die eben da sind, die alle fürchterlich deprimiert sind im Moment. Und da ist dieses tolle Essen noch, das ich jetzt versuche einfach immer selber nachzukochen, aber solange das klappt mit dem selber nachkochen, denke ich mir, okay, jetzt kann ich auch überall auf der Welt leben.
An den Kochtopf können wir später nochmal ein bisschen näher ranrücken. Der Journalist Kai Strittmatter war viele Jahre Korrespondent, jetzt ist er zurück in Deutschland nach 25 Jahren in der Welt. Er ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Als Auslandskorrespondent war er viele Jahre auch in China, ist gerade zurückgekehrt nach Deutschland und jetzt macht China so in der aktuellen Berichterstattung gerade die ersten Schlagzeilen, Herr Strittmatter. Wie geht's Ihnen, hier zu sein und das zu beobachten und nicht direkt im Land?
Ja, es ist schon irre, gell, dass mittlerweile damals, als ich los bin, ja, Mitte der 80er Jahre als Student, war es ein bisschen so, wenn du über China geredet hast und wenn du über China geschrieben hast, dann hast du über China geredet. Mittlerweile ist es ja längst so, wenn wir über China reden, reden wir auch über uns, weil China mitten bei uns ist, eigentlich unter uns, weil es so wichtig geworden ist für uns. Und das habe ich schon auch gemerkt jetzt. Also ich bin seit 3 Wochen zurück und eigentlich hätte ich auch einen Monat früher schon zurückkommen müssen sollen, weil auch der Oktober ja schon voller China-Schlagzeilen war. Ja, wenn Sie sich erinnern, der Parteitag, der Hafendeal von Kanzler Scholz, die Reise von Kanzler Scholz, der Streit darüber, was machen wir für eine China-Strategie. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe all die Jahre, ich bin dahin, weil ich dachte, das ist der aufregendste Ort des Planeten. Damals als 18-jähriger Allgäuer, ja, oder als 20-jähriger Allgäuer. Und das hat sich nicht geändert, ja. Also mehr als 30 Jahre später ist es immer noch der aufregendste Ort der Welt.
Aber um das mal einzuordnen, zuletzt waren Sie nicht in China, zuletzt waren Sie in Dänemark.
Genau, ich bin Ende 2018 raus aus China und habe dann so ein bisschen als Belohnung, glaube ich, Skandinavien bekommen. Da durfte ich mich so ein bisschen erholen oder sowas gedacht.
Zumindest. Nach dem Stress ein bisschen Hüge.
Genau, ein bisschen Hüge, ein bisschen frische Luft, ja, wenn man aus dem Fenster schaut, Nebel, der wirklich Nebel ist und nicht Smog, wie das in China war. Ich hatte auch 3 kleine Kinder. Das war auch ein Grund, warum ich irgendwann raus wollte aus Peking, weil einfach die Luftverschmutzung so brutal war. Und Skandinavien war natürlich das Paradies und ich habe sehr genossen die letzten 4 Jahre dort.
Dann lassen Sie uns mal auf China schauen, was da gerade passiert. Ist das mit Mut überhaupt noch zu bezeichnen, was die Menschen gerade haben dort?
Ja, das ist extrem mutig, weil ich meine, Sie müssen sich vorstellen, das letzte Mal, dass wir solche Bilder gesehen haben, das war 1989, die Demokratiebewegung am Tiananmen-Platz, die dann in einem Massaker endete. Ja. Und damals sind die Menschen zu Tausenden, Hunderttausenden, am Ende Millionen auf die Straße gegangen. Es war aber eine ganz andere Zeit. Es waren die freiesten Jahre, die China jemals erlebt hat als Volksrepublik. Ja, in diesen 80 Jahren Volksrepublik China. Und jetzt ist eine völlig andere Situation. Jetzt haben sie eine Repression, die so stark ist, wie seit Mao Zedong nicht mehr, wie seit den Zeiten Maos nicht mehr. Jetzt auf die Straße zu gehen, erfordert viel, viel mehr Mut. Und dass das passiert ist, ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, die Leute haben sich selber, als der Erste draußen war und dann der Zweite nachkommen, ich glaube, diese Erfahrung, dass sie nicht alleine sind, ja, dass sie wirklich nicht alleine sind mit ihrem Gefühl, mit ihrem Frust, mit ihrem Zorn, Das war wie so ein Rausch an diesem Samstagnacht vor einer Woche, ja, in den sich dann die Menge reingesteigert hat.
China braucht keinen Kaiser. Wir wollen wählen, wir wollen keinen Führer. Das sind so Sätze, die man liest. Das sind die Sätze, die das chinesische Volk mutmaßlich, müssen wir von hier sagen, in Richtung Xi Jinping brüllt. Was erfahren Sie aus dem Land?
Ja, das sind natürlich, also genau dieses Gefühl, das zumindest bei einem Teil der Bevölkerung da ist, und zwar bei den Jungen. Ja, wenn Sie die Bilder sich angeschaut haben, das sind vor allem die junge Generation, die auf die Straße gegangen ist. Das sind die, die vielleicht die Hoffnungslosigkeit am meisten verspüren. Also eines eint alle, der Frust über diese Zero-Covid-Politik, die einfach so hart und so brutal und teilweise so inhuman war jetzt für so lange Zeit, dass es keiner mehr aushält. Aber für die Jugend kommt dazu, dass wir plötzlich eine Zeit haben, in der die Wirtschaft nicht mehr so gut funktioniert, in der die Jugendarbeitslosigkeit in China 20% beträgt, in der diese Hochschulabsolventen, die rauskamen, zum allerersten Mal in mehr als einer Generation nicht unbedingt eine Garantie auf einen Job haben. Und die treibt das wirklich am meisten. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich total erstaunt, weil ich mit diesem Mut erstmal nicht gerechnet habe. Ich habe kürzlich erst im Sommer einen Freund, einen Chinesen, der aus Peking weggegangen ist im Sommer, weil er gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus, ich ertrage es nicht mehr. Der ist Investmentbanker, der Mann. Und der hat zu mir gesagt, Kai, es wird nie mehr eine Revolution geben in China, weil die Überwachung perfekt ist mittlerweile. Ja, digitalisiert, Hightech, künstliche Intelligenz, Big Data. Und dass so etwas passiert, also das wird jetzt keine Revolution erstmal, aber allein dieser Ausbruch schon ist erstaunlich.
Können Sie mal erklären, wie genau diese Überwachung funktioniert?
Naja, das ist also...
Also was wir wissen ist, stehst du an der roten Ampel, wirst du aufgenommen.
Genau, also das sind diese Dinge, die wir alle so gesehen haben im Fernsehen. Mittlerweile diese Gesichtserkennung ist das bekannteste wahrscheinlich. Also dieses Netzwerk von Überwachungskameras, das Land überzieht. Die Volkszeitung hat schon 2018 mal verkündet, sie könnten jetzt jeden einzelnen der 1,4 Milliarden Chinesen innerhalb von einer Sekunde identifizieren und aufspüren, egal wo
er ist im Land.
Damals, ehrlich gesagt, war meine erste Reaktion, nee, das glaube ich nicht. Das ist übertrieben, das ist noch, ja, weil die Technik funktioniert ja auch nicht immer, dann sind die Datenbanken auch nicht überall vereint im ganzen Land, das ist zersplittert und so. Aber sehr, sehr schnell habe ich mir dann selber überlegt, das ist gar nicht der Punkt, ja, ob das wirklich funktioniert oder nicht, sondern der eigentliche Punkt ist ein ganz anderer. Der viel wichtigere Punkt ist, glauben die Chinesen, dass es funktioniert oder nicht? Ja,
Was haben Sie da für eine Einstellung?
Ja, ich glaube, das ist so. Das ist so, wenn man das Gefühl hat, dass die Überwachung so allgegenwärtig ist, dass dieses Auge über einem, ja, dieses allmächtige, allgegenwärtige, unsichtbare Auge zu jedem Zeitpunkt über einen schwebt und man weiß nicht, ob es in dem Moment wirklich auf sie guckt, aber allein der Verdacht, die Ahnung, es könnte in diesem Moment auf sie schauen, genügt. Damit sie selbst ihr Verhalten ändern, damit sie sich selbst zensieren, damit der Polizist plötzlich in ihrem eigenen Kopf sitzt.
Was hat das mit Ihnen gemacht als moderner Europäer mit diesem Gedanken, es könnte?
Naja, wir Journalisten, wir waren das ja sowieso gewöhnt. China war ja immer ein Überwachungsstaat, ja. Und wir wussten, die Stasi ist in unserem Haus. Wir kamen nachts nach Hause, haben Dinge anders hingestellt gefunden in unseren Wohnungen und so. Wobei davon auszugehen ist, dass das bewusst passiert ist, dass die wollten, dass wir das wissen, einfach um uns einzuschüchtern und so. Aber für das normale Volk und so hat sich, glaube ich, schon extrem viel geändert, weil einfach dieser Sprung in den digitalen Überwachungsstaat die Überwachung jetzt perfektioniert und lückenlos gemacht hat. Also was Xi Jinping da macht, der Parteichef seit 2012, ist, dass er sich den Traum erfüllt, den wahrscheinlich jeder Diktator, jeder Tyrann seit Beginn der Zeit geträumt hat, jeden einzelnen Untertan lückenlos und perfekt und total zu kontrollieren, 24/7, ja, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und die Kameras sind ja nur das eine. Ein großer Teil der Überwachung findet übrigens über die Handys statt, ja, über das, was wir mit uns herumtragen. Und die Chinesen noch viel mehr. Und die Chinesen haben ihr Leben schon längst, lange vor uns, viel, viel mehr in ihr Handy verlegt, als wir das tun.
Das glaube ich Ihnen zu 100%, wenn man mit Freundinnen und Freunden zusammensitzt und während des Pasta-Essens über Boxspringbetten redet und man anschließend bei Instagram Boxspringbetten vorgeschlagen bekommt, dann ist da schon mal irgendwas dran. Ich glaube, dass die Chinesen sowas auch sehr, sehr gut drauf haben, wenn sie jetzt die Überwachung durch die Stasi ansprechen. Als freier deutscher Journalist, wie wurden Sie kontrolliert? Mussten Sie Ihre Arbeiten vorlegen? Hat man Ihre, ich kann mir vorstellen, bevor Sie mit dem Laptop aus dem Haus gehen, haben Sie doch lieber einen Notizzettel und einen Bleistift genommen. Wurde das kontrolliert?
Ja, genau das haben wir gemacht. Also wir als schreibende Journalisten tatsächlich sehr oft unser Handy zu Hause gelassen, wenn es heikle Themen waren. Damals, als es noch Festnetztelefone gab, dann zum Festnetztelefon gehen, um den Interviewpartner anzurufen. Wir wurden nie zensiert, wenn wir unsere Texte geschrieben haben. Also was wir abschickten, schickten wir auch ab und das kam auch an. Als schreibende Journalisten. Den Fernsehkollegen ging es oft anders. Da wurden oft Übertragungen gestoppt oder verhindert. Aber was sie kontrolliert haben, die Art und Weise, wie sie kontrolliert haben, waren unsere Recherche. Zum Beispiel Interviewpartner eingeschüchtert, bevor wir sie treffen konnten. Wenn wir sie zum Beispiel über WeChat, über diese allgegenwärtige chinesische App, das ist so das Schweizer Taschenmesser auf dem chinesischen Handy, diese App, ist mir mehrfach passiert, wenn ich mich über WeChat mit einem Interviewpartner verabredet habe, dass der da nicht auftauchte und dass ich dann von ihm eine Nachricht eine halbe Stunde später kriegte: Kai, ich kann leider nicht kommen, du weißt schon warum. Ja, und dann kriegte der unmittelbar Anrufe oder zum Teil auch Besuche von der Staatssicherheit, du triffst dich nicht mit dem.
Heute sprechen Sie darüber, haben Sie es auch schon zu Korrespondentenzeiten getan? Oder mussten Sie da schweigen?
Doch, ich habe das auch getan. Worauf man aufpassen muss, ich meine, es ist ja immer so, man kann ja tolle Heldengeschichten erzählen, wie man da als Journalist sich toll gegen dieses diktatorische Regime gewehrt hat oder wie man unter dem Radar durchgeschlüpft hat. Die Wahrheit ist, dass wir in den meisten dieser Jahren als Ausländer ja immer einen besonderen Schutz genossen. Wir waren ja nie wirklich körperlich gefährdet. Also wir wurden nie verprügelt oder wir wurden verfolgt, wir wurden eingeschüchtert, okay. Aber das Schlimmste, was einem Auslandskorrespondent eigentlich passieren konnte bis in die letzten Jahre hinein, war die Ausweisung am Ende, mehr nicht. Worauf man wirklich aufpassen musste aber, im Gegensatz zu uns, das waren unsere Interviewpartner, das waren unsere chinesischen Freunde, unsere chinesischen Assistenten, unsere chinesischen Interviewpartner. Das war das Heikle, da aufzupassen, dass dem nichts passiert, weil wir sie gesprochen haben, ja, wegen der Dinge, die er uns erzählt hat, wegen der Dinge, die wir vielleicht veröffentlicht haben, ja, dass wir versuchen eben, ja, teilweise unsere Spuren zu verwischen, wenn es überhaupt geht, mittlerweile geht das wahrscheinlich gar nicht mehr, oder aber, wenn wir Dinge schreiben, vielleicht auch anonym, unsere Quellen anonymisieren und so, das ist ein sehr, sehr heikler Balanceakt immer gewesen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch ist der Journalist Kai Strittmatter, der nach vielen Jahren als Korrespondent in China gerade wieder nach Deutschland gekommen ist. Wir haben gerade über diesen Überwachungsstaat gesprochen. Erklären Sie uns doch mal das Schöne an diesem Land.
Das Schöne an diesem Land, also es gibt total viele schöne Dinge an diesem Land. Also das Erste sind die Menschen einfach. Die sind so herzlich und so offen, wie ich das so als Deutscher von meinen Mitmenschen auch nie kannte. Es ist auch viel einfacher eigentlich, ja, wenn wir schon über die Arbeit eines Journalisten dort reden. Es ist viel einfacher als Journalist in China Leute zu reden zu bringen, als in München oder in Berlin oder in Hamburg oder sonst irgendwo hier, weil die Leute total gern reden und einfach von selber anfangen zu reden und dann aber auch wirklich einem ihr Herz offenbaren. Und Ja, das war immer schön. Und dann meine zweite Leidenschaft ist tatsächlich einfach das Essen. Das Essen ist unglaublich. Das ist wirklich die Leiter zum Himmel hoch, das chinesische Essen. Und das Traurige ist, dass all die Jahre meines Lebens bis zuletzt, bis in die letzten Jahre hinein, wo sich langsam ein bisschen was ändert, von diesem Essen in Deutschland bei uns gar nichts angekommen ist, sondern dass die chinesische Küche, mit denen die meisten von uns hier aufgewachsen sind, eine ganz böse, schlimme Karikatur ist dessen, was in China serviert wird.
Wie haben Sie eigentlich begonnen, sich dieses Land zu erobern?
Naja, damals, ich bin ja als Student schon hingegangen und da war ich tatsächlich 20 oder so, glaube ich.
Sie haben Sinologie studiert.
Ich habe Sinologie studiert, genau. Mhm. Und bin dann in Xi'an gelandet, da wo die Terrakotta-Armee ist. Und an der Uni, um Chinesisch zu lernen, der Unterricht war so schlecht, muss ich sagen, dass wir eigentlich alle, da waren ein paar Deutsche und ein paar Engländer, wir waren 25 Leute insgesamt, mehr waren wir nicht, die einzigen Ausländer in dieser ganzen Millionenstadt, dass wir irgendwann beschlossen haben, wir gehen gar nicht mehr hin zu dem Unterricht, wir reisen einfach rum und haben dann ein Jahr lang, also es war ein Traum, China war auch spottbillig damals, da konnte ich mit den 500 D-Mark, die ich irgendwie zur Verfügung hatte im Monat, konnte man wirklich ein Jahr lang reisen und dann hast du eben ein Land, wie ich vorher gesagt, das ein ganzes Universum ist, auch landschaftlich, geologisch. Ja, du hast den Himalaya, wir sind nach Tibet gereist. Du hast die Tundra im Norden, Mongolei, Mandschurei. Du hast im Süden eine tropische Insel, Hainan. Und so haben wir uns Stück für Stück diesen Traum China irgendwie erobert.
Jetzt haben Sie vorhin gerade gesagt, Sie mochten es in Dänemark richtigen Nebel zu sehen. Ich war zweimal in China und ich kann mich zum einen exakt daran erinnern, was Sie beschreiben, dass ich zurückkam und dachte, ich habe Husten. Also die Frage, wie haben Sie das über so lange Zeit ausgehalten?
Ja, der Smog war tatsächlich ein Riesenproblem und er wurde immer größer, ganz ehrlich. Also ich hatte ja zwei Perioden in China. Die eine war 97 bis 2005, dann war ich in Istanbul für 7 Jahre. Und als ich zurück, und damals war es schon schlimm, aber damals war es so der sichtbare Smog. Ja, da hattest du Kohlestaub, da hattest du am Abend so einen halben Zentimeter Kohlestaub auf dem Fenster. Und da haben wir uns schon immer drüber lustig gemacht, aber noch keine großen Gedanken. Da wurde das auch überhaupt nicht diskutiert, ja, auch in China selber nicht. 2012, als ich das zweite Mal zurückkam, da war das dann anders. Wenn Sie sich erinnern, 2012, 2013 waren dann plötzlich diese apokalyptischen Bilder aus China. Da war es dann nicht mehr der Kohlestaub, da hatte man alle Kohleheizungen weggenommen aus Peking schon und die Heizung sozusagen verlagert in die Kraftwerke außerhalb Pekings. Und die haben dann nicht mehr diese großen Rußpartikel geliefert, die haben den Feinstaub dann geliefert. Und das war aber so schlimm, so wirklich apokalyptisch, wie das vielleicht, weiß ich nicht, Leute im London Ende letztes Jahrhundert oder aber Ruhrgebiet 50er Jahre erlebt haben müssen. Aber keiner meiner Freunde oder meiner Verwandten, die leben, haben jemals sowas erlebt, glaube ich. Das gab Tage und Wochen im Frühjahr 2013, wo wir die andere Straßenseite nicht mehr gesehen haben. Also so dicht war der Smog.
Und wenn wir vom Smog mal die andere Straßenseite das Bild nehmen. Ich war tatsächlich entsetzt, dass erwachsene Menschen auf der anderen Straßenseite im Hochsommer ihre T-Shirts bis unter die Achseln hochgezogen hatten und ihre dicken Plauzen, sage ich jetzt mal, rausguckten. Und ich dachte, was macht ihr dort? Für mich war das ein Kulturschock, dass sie so durch die Gegend ging und dass sie gleichzeitig auch noch auf die Straße, ich sag mal, gerotzt hatten. Wie schwer fiel es ihnen denn, sich an Gepflogenheiten in China ranzutasten und das zu akzeptieren, dass das die Männer dort eben genauso machen?
Ja, ganz ehrlich, ich fand das lustig. Das ist, was Sie da beschreiben, ist der sogenannte Beijing-Bikini.
Ja.
Wenn also die Männer ihr T-Shirt, ihr Unterhemd, die gehen ja sowieso nur im Internet, also das sind die Altstadtmänner, muss man sagen. Das sind nicht die jungen, sophisticated Hochschulabsolventen, aber die in der Altstadt. Und ich habe die letzten 7 Jahre in der Altstadt gelebt, in so einem Hutung, in einer Altstadtgasse. Und da war das die Uniform. Also man trug auch Pyjamas und dazu irgendwie diesen Beijing-Bikini. Und ich fand das toll, ich fand das super. Also die Spuckerei fand ich nicht toll. Die fand auch die chinesische Regierung übrigens nicht toll. Seit ich mich mit China beschäftige, seit ich Student bin, gibt es Jahr für Jahr oder gab es Kampagnen der Stadtregierung für ein zivilisiertes Peking, für ein zivilisiertes Shanghai. Lauft nicht mehr im Schlafanzug zum Gemüsehändler und spuckt nicht mehr auf die Straße und steht endlich Schlange und brüllt nicht so durch die Gegend und den Chinesen ist es völlig wurscht. Und das fand ich immer sehr schön eigentlich, so dieser anarchische Zug auch, dass es einerseits eine Diktatur, andererseits sehr, sehr oft machen die im Leben, in ihrem Privatleben einfach, was sie wollen.
Und wenn Sie das jetzt beschreiben, dass das eine Extrem, und ich habe vorhin schon gesagt, zwischen China und Dänemark ist wahrscheinlich ein Riesensprung. Wie hat denn dieses Umtopfen funktioniert? Das Umtopfen der Familie Strittmatter, da gehören drei Kinder dazu. Sie sind eine große Familie. Wie haben Sie das immer wieder angestellt?
Ja, dieses Umtopfen mit den Kindern kann ein Problem sein. Also wir hatten wahrscheinlich, weiß nicht, sehr pflegeleichte Kinder. Gleichzeitig ist das sehr oft in einem Alter passiert, wo es noch geht, bevor die Teenagerzeit kommt, dann geht es relativ leicht. Und dann muss man sagen, ist natürlich Umtopfen von China nach Dänemark um einiges. Das ist die einfache Variante. Andersrum wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Dänemark, die Dänen sind toll. Also ich war in meinem Leben, bevor ich da Korrespondent wurde, nie in Dänemark gewesen, hatte die als Süddeutscher, als Allgäuer, die merkwürdigsten Vorstellungen von diesen kühlen, verschlossenen Nordmenschen und kam dahin und dachte, Hammer, also weil die mehr so wie die Rheinländer waren in meinen Augen. Also
weltoffen.
Sehr lustig, sehr offen, sehr herzlich, sehr schräg, machen auch total schräge Witze, sehr direkt, ganz anders als die Schweden zum Beispiel. Und wir hatten die tollste Zeit und alle haben es geliebt, wunderbar.
25 Jahre Auslandskorrespondent, unterwegs in der Welt. Herr Strittmatter, Jahrgang 65. Sie kriegen in der Zeitung kriegen Sie ja gerne nur so diese kleinen Kästchen da so unten drunter, wo steht Kai Strittmatter, Jahrgang 65, war Korrespondent. Und dann ist das schon wieder zu Ende. Jetzt rücken wir mal so richtig an Sie ran. Das Bild, was ich habe von Ihrer Kindheit, Allgäu, das sind saftige Wiesen, Kühe, die keinem was tun. Immer Sonne. Machen Sie mal bitte weiter.
Waldsee. Tatsächlich Waldspaziergänge, Berge. Meine Eltern, wir hatten aber so viele Berge und so bergbegeisterte Eltern, die haben uns jedes Wochenende dahin geschleppt, bis wir irgendwann, ich weiß gar nicht wie alt ich war, ich glaube 14 oder 15, habe ich mich im Werkzeugkeller meines Vaters eingesperrt von innen und habe rausgebrüllt, ich gehe nicht mehr mit. Mag keine Berge mehr.
Sie haben drei Kinder. Wahrscheinlich haben Sie das mit diesem Spazierengehen, unterwegs sein, wandern auch mal genauso bei den dreien erlebt. Oder
ja,
ist das so ein Kinderphänomen?
Natürlich, ganz genauso, genau. Aber natürlich, es war wirklich die idyllische Kindheit, die man sich vorstellt. Mit Skifahren, mit Tennisspielen, und Skifahren wirklich vor der Haustür. Also ich habe die Skier unter die Arme geklemmt, bin durchs Dorf gelaufen und am anderen Ende des Dorfes war der Skilift und Wahnsinn, weit weg von jeder Stadt, das muss man auch sagen. Also die nächste Stadt von uns ist Zürich, 1,5 Stunden. München ist war schon 2,5 Stunden weg.
Was für ein Dorf war das, das Sie sozialisiert hat? In was für einem Dorf sind Sie groß geworden?
Das Dorf heißt Weiler im Allgäu, das ist Landkreis Lindau, also Lindau ist ja unten am Bodensee, aber wir sind oben tatsächlich in den Bergen, Voralpenland, 3000 Einwohner und wirklich so idyllisch, wie man sich's vorstellt, ganz genau so. Kirche, Dorfplatz, Kühe, ganz viele Kühe und alle meine Freunde haben in der Käsefabrik ihre Ferienjobs gemacht. Ich hasse Milchprodukte und bin deshalb nie in die Käsefabrik gegangen.
Ja, jetzt stelle ich mir den kleinen Kai in der Werkstatt des Großvaters das vor. Wie kommt man aus dieser Werkstatt raus und sagt, ich werde Journalist? Auf dem Dorf.
Ja, auf dem Dorf, genau. Das ist natürlich, damals gab es ja das Internet noch nicht und es ist schon so ein bisschen, wenn man dann so Gymnasiast ist, ja, und das Abitur nähert sich, man weiß ja gar nicht, was es für Berufe gibt in der Welt, gell? Man kennt Lehrer, man kennt das, was seine Eltern gemacht haben. Mein Vater hat eine Druckerei geleitet irgendwie. Und meine Mutter hat mich immer wieder, wie Mütter halt so sind oder wie Eltern so sind, als das Abitur sich näherte, so ein bisschen gequält und immer so, jetzt sag schon, was willst du werden und was willst du studieren und so. Und irgendwann meinte ich so, ja, weil ich gerne schrieb und weil ich Deutsch-Leistungskurs hatte, ja, vielleicht Journalist. Und dann, ehe ich mich versah, ein paar Tage später saß ich schon auf der Couch eines pensionierten Publizistik-Fakultätsdekans, der sich einen Bauernhof gekauft hatte im Allgäu, weil das Allgäu ist ja mittlerweile nicht nur die Heimat von Bauern, sondern tatsächlich viele pensionierte Akademiker sitzen
Fügung.
Dort.
Was für eine Fügung?
Fügung, genau. Und dann sagte der zu mir, Herr Strittmatter, wenn Sie Journalist werden wollen, ja, also nicht mehr so wie früher, das funktioniert nicht mehr so, abgebrochenes Politikstudium, die Zeiten sind vorbei, spezialisieren Sie sich auf irgendwas.
Ah, und deshalb die Sinologie.
Na, der hat tatsächlich zu mir gesagt, das war noch vor MeToo. Meinte Herr Strittmatter, studieren Sie Ägyptologie oder Indologie, völlig egal, suchen Sie sich das aus, wo Ihnen die Frauen am besten gefallen. Und ich hatte natürlich als 18-jähriger Weilermann noch nie im Leben Inderinnen oder Ägypterinnen oder aber Chinesinnen gesehen. Aber damals war der erste China-Hype. Ja, das war Mao Zedong, war ein paar Jahre tot. Deng Xiaoping hatte dieses Land aufgemacht, geöffnet, ja. Plötzlich gab es diese ganzen Dokus aus China, die Wirtschaft plötzlich hat sich total interessiert für China und alle dachten so, Wahnsinn, was ist das für ein Mysterium, dieses Land, das so lange abgeschlossen war von uns, das sich jetzt öffnet, das neugierig wird auf die Welt, und dann war ich plötzlich auch neugierig.
Ich kriege ein Bild zu Ihnen, der Junge aus dem Allgäu, der Junge vom Dorf, der Junge mit den Schieren unter den Armen studiert Sinologie. Weil jemand sagt, da kannst du andere Frauen auch kennenlernen, in Kulturen eintauchen, sag ich mal. Und irgendwann sind sie ja aber dann doch auf diesen Journalismusweg gekommen. Wer in unserer Branche Journalist werden möchte und sich an der Journalistenschule in München bewirbt, der weiß, wie verdammt hart das ist. Wie viele Anläufe haben Sie gebraucht?
Ich glaube, ich habe mich dreimal beworben insgesamt, muss aber gleichzeitig sagen, für mich war die Journalistenschule die Rettung, weil ich ja wirklich so als schüchterner Junge da irgendwie nach München kam. Mein Nebenfach war Kommunikationswissenschaft, wo also die ganzen möchtegern Journalisten saßen und die alle von morgens bis abends immer damit geprahlt haben, was sie schon für Praktika haben, wo sie schon arbeiten nebenbei. Und ich saß total verschüchtert daneben, dachte so, Gott, ich kenne niemanden, ich weiß niemanden, ich habe kein Praktikum. So dass ich am Ende meines Studiums mit einem einzigen Praktikum beim Westallgäuer, nämlich in meinem Heimatort in Weiler, irgendwie dastand und dachte, ja Mensch, ein Volontariat kriegst du jetzt nirgends, weil du dich nicht irgendwo rein gearbeitet hast. Und Journalistenschulen haben den großen Vorteil, also zwar viele Bewerber, aber jeder darf sich bewerben, egal ob er schon mal ein Praktikum gemacht hat. Und jeder wird einfach danach beurteilt, was er schreibt in seiner Bewerbungsreportage und wie er sich im Interview schlägt. Und für mich war das die Rettung.
25 Jahre in der Welt unterwegs sein und jetzt zurückkommen nach Deutschland. Wie müssen wir uns das vorstellen? Haben Sie in München in der Redaktion einen Schreibtisch, so eine Schreibtischlampe, einen Festnetzanschluss und einen Computer und sitzen davor und denken sich, was soll ich hier?
Noch habe ich da so ein bisschen Praktikantenstatus, weil ich gerade frisch angekommen bin. Noch kein Schreibtisch für mich frei ist irgendwie und ich von Büro zu Büro ziehe. Aber tatsächlich irgendwie wurde mir einer versprochen. Jetzt schauen wir mal. Ich habe aber festgestellt, dass sich das Arbeiten tatsächlich extrem geändert hat, dass das Homeoffice ein großes Thema ist bei uns, dass viele meiner Kollegen, ich glaube, wir dürfen jetzt mittlerweile auch die Hälfte der Zeit im Homeoffice verbringen. Viele meiner Kollegen machen, glaube ich, sogar noch mehr.
Finden Sie das gut?
Und das finde ich super, weil Korrespondenten sein ist ja nichts anderes als nonstop Homeoffice, ja, wenn man nicht auf Reisen ist. Und gleichzeitig, mein neuer Job hier wird auch sein, mich um China zu kümmern, weil China plötzlich überall unter uns ist. Ich werde also China-Geschichten außerhalb Chinas machen, das heißt, ich darf auch weiterhin reisen. Ich finde es toll, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gerne zurückgekommen. Ich liebe Deutschland, ich liebe München über alles. Meine Freunde sind noch da und ich habe auch Deutschland schätzen gelernt in all diesen Jahren. Ja, also auch unsere politische Situation, unsere Reflektiertheit mit unserer eigenen Vergangenheit.
Mussten Sie die neu wieder erlernen? Also verlernt man die deutsche Politik, verlernt man die deutsche Kultur, wenn man im Ausland ist? Oder haben Sie immer wie so eine Ader gehabt?
Also ich glaube, ich habe den Kontakt nie ganz abreißen lassen, aber ich muss schon sagen, dass mich Dinge sehr erstaunt haben und sehr verblüfft haben. Also gerade, ich bin aus China raus mit diesem ganzen Hintergrund. Ich habe dieses Buch, das Sie anfangs erwähnt haben, ehrlich gesagt auch geschrieben. Das ist ein Buch über die Diktatur Chinas, aber dieses Buch hat sich mir aufgedrängt in der Nacht, in der Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde. Weil ich dachte, ich kenne das, was der macht. Die Lügnerei, Fake News, alternative Fakten, das sind alles Waffen, Instrumente von Autokraten und möchte gern Autokraten und ich möchte das den Leuten erzählen. So, jetzt komme ich zurück nach Europa, jetzt komme ich zurück nach Deutschland mit dem Gefühl, Demokratie in der Krise, Europa in der Krise, wir müssen was machen, ja, wir müssen irgendwie jetzt ringen für das, für unsere Demokratie und so weiter. Und war dann doch sehr verblüfft festzustellen, Also wie schläfrig hier viele sind und mit welcher Verzagtheit die Leute der Zukunft und mit welcher Ängstlichkeit die Leute dieser Zukunft gegenüberstehen. Und ja, also das ist schon etwas, wo ich gedacht habe, Mensch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielen Leuten muss man eigentlich so ein bisschen in den Hintern treten hier, weil sie noch gar nicht gemerkt haben, um was es eigentlich geht. Es geht wieder um was, es geht eigentlich um alles.
Das Buch, das Sie geschrieben haben 2018, die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Wie ist das, ich sag mir jetzt mal in Anführungsstrichen, besprochen, aufgenommen, empfangen worden bei den Chinesen selbst? Wie war der Umgang damit?
Also, da gab es überhaupt keine Reaktion, null Reaktion, beziehungsweise die einzige Reaktion, die es gab, war einmal bei einer Veranstaltung, wo ich gleichzeitig eingeladen war. Das war bei der Handelskammer in Augsburg, die 600, mit 600 mittelständischen schwäbischen Unternehmern ihr Sommerfest gefeiert haben. Und da waren die beiden Hauptredner, der chinesische Botschafter und ich. Und ich dachte mir schon, oh, die sind ja mutig. Und ich dachte, super, sehr schön, da komme ich doch gern. Und das endete damit, dass während meiner Ausführung der Botschafter aus dem Saal stürmte mit seiner Delegation und davon brauste.
Sind nicht mehr zum Essen geblieben.
Genau, aber die gute Nachricht, also was mich am meisten freut fast bei diesem Buch, es wurde dann auch in Amerika veröffentlicht, in England, es wurde von der Washington Post sogar zum einem der besten Bücher 2020 irgendwie gewählt. Aber was mich noch mehr freut, ist, dass es jetzt gerade mit großer Verspätung auf Chinesisch erschienen ist tatsächlich, und zwar nicht in China, sondern in Taiwan. Aber es gibt jetzt eine chinesische Ausgabe in Taiwan und das freut mich deshalb, weil ich es erstens meinen ganzen chinesischen Freunden jetzt zukommen lassen kann und zweitens Bücher, die in Taiwan gedruckt werden, doch auch mitunter über verschiedenste Kanäle ihren Weg dann finden.
Aber wahrscheinlich werden die sich jetzt an den Flughäfen in China stapeln, weil sie aus Gepäckstücken rausgefischt werden.
Ich glaube nicht, dass der Run so groß ist, aber für die, die es interessiert, ja.
Wir haben vorhin schon von Ihnen erfahren, dass China, dass das ganz Tolle für Sie an China das chinesische Essen ist. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben Sie vorhin gesagt, so nach dem Motto, vergesst alles, was ihr an chinesischen Restaurants in Deutschland habt. Wie kriegen Sie das hin, diese Esskultur aus China dann jetzt hier in Deutschland irgendwie noch fortzuführen, wenn das, was wir als chinesische Restaurants haben, für Sie nicht wert ist, hinzugehen?
Also auch hier gibt's eine gute Nachricht. Tatsächlich seit 2-3 Jahren gibt's so vereinzelte Leuchtturmrestaurants. Gerade in Berlin haben sie großes Glück. Da gibt's ein paar ganz tolle mittlerweile. Zum Beispiel einen sagenhaften Nudelladen. Und das ist gerade für mich wirklich zentral in meiner Erinnerung und in meiner, weil ich ja in Xi'an studiert habe ein Jahr lang. Und Xi'an hat keine großartige Küche, Restaurantküche. Aber China hat das beste Streetfood Chinas, Xi'an und vor allem die Nudeln und die Yopormian, die in Öl geschwenkten Nudeln sind, so sagen, das sind die besten Nudeln der Welt, handgemacht, handgeschlagen, ja, da stehen diese Köche da und machen so bam, 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 und genau so einen Laden haben sie jetzt hier in Berlin seit neuestem und ich warte darauf, dass der auch nach München kommt.
Dann beschreiben Sie doch mal bitte, wenn ich eine chinesische Nudel esse, worauf muss ich denn achten? Was ist das Argument, das Qualitätsmerkmal, dass es eine tolle Nudel ist?
Natürlich müssen die handgemacht sein, also ich als Allgäuer bin natürlich, hab das im Blut, weil wir sind natürlich mit Spätzle aufgewachsen, ja, und die sind auch handgemacht. Und meine Kinder, wenn ich die frage, was sie essen wollen, es gibt immer zwei Antworten. Entweder Spätzle oder aber chinesische Nudeln, weil ich tatsächlich, das war mein Covid-Projekt, also ich koche sehr gern und sehr viel Chinesisch. Ich habe das früh angefangen, aus reiner Not. Das war wirklich meine Notwehr irgendwie, weil ich das ja brauchte, das chinesische Essen. Ich habe es nicht gefunden hier, also habe ich das jahrzehntelang selber gekocht. Ich habe mich nie an die Nudeln getraut. Und während Covid dachte ich, okay, jetzt gucke ich mir mal, ob es so chinesische Hausfrauen-Videos gibt, weil die Profi-Nudelköche, die kannst du nie erreichen. Und mach die einfach nach. Und tatsächlich gab's die natürlich. Und dann habe ich das gemacht. Und du musst die Nudeln selber machen, das ist klar. Du musst den Nudelteig selber machen. Dann sind das lange, fingerdicke Nudeln eigentlich. Also so richtig
knatschig. Das heißt, Sie brauchen einen langen Küchentresen.
Man braucht einen langen Küchentresen. Idealerweise schlägt man sie. Wenn man das nicht schafft, dann rollt man sie halt. Und dann bei diesen Chia-Nudeln ist ganz wichtig, da kommt ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen Frühlingszwiebeln, Sojasauce, ein kleines bisschen Essig. Und dann der Clou ist, die Pointe, da kommt ein Häufchen Chili-Pulver obendrauf. Oder was heißt Pulver? Flocken, also grobe Chili-Flocken. Wirklich so ein, zwei Esslöffel. Und auf die Chili-Flocken drauf wird fast siedendes Öl. Ja, das Öl muss rauchen. Und dieses Öl wird dann über die Chili, über dieses Chili-Häufchen gegossen und dann zischt das und brennt das Chili in die Nudeln rein. Und ich garantiere Ihnen, man wird süchtig. Wie gesagt, Wencheng Handpulled Noodles hier in Berlin am Prenzlauer Berg, glaube ich.
Das war keine Schleichwerbung, das war Werbung, aber das ist egal. Das nehmen wir an dieser Stelle, weil es begeistert ist. Sie sind zu fünf zu Hause. Wie lange brauchen Sie dann, dass alle Münder auch nicht mehr hungrig sind?
Das Tolle ist, dass man das zusammen machen kann. Wir haben das vorgestern gemacht. Meine Eltern sind aus dem Allgäu gerade zu Besuch in München. Wir saßen dann zu siebt um den Küchentisch und dann ist wirklich Job von jeder muss mitmachen, Nudeln rollen und Nudeln schlagen. Und dann geht es ganz schnell.
Der Journalist Kai Strittmatter. Wie lange wird es Sie denn in Deutschland halten? Sie sind jetzt Mitte 50.
Ich glaube, es wird tatsächlich ziemlich lange jetzt sein, weil zum einen habe ich schon das Gefühl, Mann, ich habe jetzt so viel gemacht und so viel gesehen. Ich finde es ganz gut, jetzt zurück in Deutschland zu sein. Ich finde es vor allem auch für die Kinder gut. Also ich möchte die Kinder nicht nochmal jetzt umpflanzen, weil mittlerweile die beiden Älteren sind 16 und 14. Jetzt ist dieses Teenage-Alter. Dänemark nach München war schon ein bisschen schwierig, auch übrigens wegen des Schulsystems, ja. Die dänischen Pippi-Langstrumpf-Schulen auf der einen Seite und das bayerische Schulsystem auf der anderen Seite. Aber ich find's ganz gut, wenn die ein bisschen Wurzeln kriegen. Und mir geht's gut jetzt hier. Mir geht's auch gut in München. Also ich kann auch ganz gut ohne Abenteuer eine Weile jetzt.
Super. Dann wünsche ich Ihnen dieses regelmäßige Abenteuer zu Hause am langen Küchentresen mit Rollen, 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 Chili-Pfeffer drauf und was heißes Öl muss drauf und das muss machen.
Genau, ganz genau. Ein kleiner Vulkan muss dann so explodieren.
Auf dass die Nudeln immer gelingen mögen. Kai Strittmatter, herzlichen Dank, alles Gute.
Ich danke.